Vielen, vielen Dank. Und wir fühlen uns hier richtig wohl. Und vielen, vielen Dank auch für die Gastfreundschaft dieser Gemeinde. Und irgendwo, ja. Und ihr lieben Geschwister aus Babenhausen, die ihr heute Abend erst dazu gekommen seid. Also ich habe schon auf hunderten Seminaren Mittagessen gegessen. So sehe ich auch aus, ich weiß. Aber so ein Mittagessen wie hier habe ich ja noch nie in einer Gemeinde bekommen. Vielen, vielen Dank, das war grandios. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Matthias Hoffmann und im Himmel erkennt ihr mich daran. Mose hatte seinen Stab gehabt, ich habe mein rotes Plüschherz. Ich weiß, ihr Männer, es ist obermegamäßig peinlich, aber wenn du dann erstmal gestorben bist, alle Peinlichkeiten, dann lebst du. Dieses Herz erinnert mich daran, dass Gott ein weiches Herz hat, weil ich habe jahrzehntelang einem hartherzigen Gott gedient. Ich komme aus frommem Elternhaus, ich danke Gott für meine Wurzeln, ich habe die Bibel von klein auf an kennengelernt. Ich war in einer evangelikalen Gemeinde, wir hatten so eine Empore und sonntags morgens saß ich immer oben und habe unten die Glatzköpfe gezählt. Das ist nicht die Strafe Gottes dafür. Also ich habe eigentlich immer schon von klein auf an Gott als eine Realität kennengelernt und ich bin dankbar dafür, für dieses gute geistliche Erbe. Und heute möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, gleich in eine 3D-PowerPoint-Präsentation. Aber bevor ich mit diesem Thema Gott ist Vaterherz gleich loslege, kommen noch die Conny und die Manni dran. Ja, also wir haben wirklich mehrere Connys und Mannis. Die einen kennt ihr aus Dieburg, aber das sind jetzt Conny und Manni aus Westerwald. Kommt doch mal nach vorne, ihr kriegt auch einen Applaus. Wir sind Teil eines Netzwerkes, wir nennen uns Töchter-Söhne-Treffen, wir sind Teil der weltweiten Vaterherz-Bewegung, die es seit vielen Jahrzehnten auch gibt. Überall in den Konfessionen wird das Vaterherz Gottes neu entdeckt. Und wir gehören auch zu einem Netzwerk dazu und ich habe einfach die beiden ermutigt, dass sie ein bisschen erzählen, wie sie Gott als liebenden Vater kennengelernt haben und was das bei ihnen ausgelöst hat. Und Conny fängt an, ne? Die Ladies first.
Ja, ich war eigentlich immer schon mit Gott vertraut, weil ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, habe gute Eltern gehabt, einen sehr liebenden Vater, eine Mama, die mir ganz viel Hoffnung vermittelt hat, habe also vom Gottesbild her gute Voraussetzungen gehabt, habe diese ganze Gemeindekarriere durch mit Mitarbeit hier und Mitarbeit da, habe einen gläubigen Mann gefunden und geheiratet und erst später, ja, und dachte, alles ist soweit in Ordnung, mich kann nichts mehr überraschen. Dann kam dieses Buch Die Hütte raus. Habe ich gelesen, war sehr erstaunt, weil Gott da als dreieiniger Gott, wusste ich ja, dass er das ist, aber in seiner besonderen Rolle als Vater dargestellt ist, so wie ich mir eigentlich immer einen Vater gewünscht habe und mich danach gesehnt hat, trotzdem ich einen so lieben, guten Vater hatte, hat mich das so fasziniert und ich habe gesagt, okay Gott, das ist ein Bild, das ist ein Buch, da wird erzählt, ich weiß nicht, wie du bist, aber wenn du irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit damit hast oder wenn du wirklich noch so ganz anders bist, als ich mich dir vorgestellt habe, dann möchte ich das wissen. Und dann habe ich angefangen zu beten. Gott, lass mich erkennen, wer du als Vater bist. Bist du wirklich noch ganz anders? Kenne ich noch irgendwas nicht? Und ich raff das mal so ein bisschen. Gott hat mich auf sehr erstaunliche Weise zu diesen Vaterherz-Seminaren geführt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber so ein halbes Jahr, nachdem ich gebetet hatte, lädt mich auf einmal jemand ein. Wir haben da so einen Abend, Gott als Vater kennenlernen. Ich dachte, oh, bete ich die ganze Zeit für. Dann kam da drauf wieder noch ein Wochenende, zwei Monate später. Das hatte dann das Thema Gott als Vater näher kennenlernen. Und so ging das immer weiter. Und Gott hat da bei mir ganz, ganz viel angerührt im Herzen. Und er hat immer das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass er mit mir sein möchte als Vater. Er hat gesagt, du kannst einfach kommen, wenn du fröhlich bist und rumtanzt und brav bist und lieb bist. Und du kannst kommen, wenn du richtig bockig bist und wenn du gerade in Matsch gefallen bist und mit deinen dreckigen Klamotten und dich an mein weißes Gewand drückst, macht mir alles nichts. Hauptsache, du kommst. Man hat mir auch gesagt, du darfst sein. Du darfst einfach Kind sein. Geh spielen, Kind. Geh auf die Wiese. Geh schaukeln. Und das hat mich alles so überrascht, so nach Hause zu finden. Aber was mich am meisten überrascht hat daran war, der Papa ist mitgekommen. auf die Wiese, spielen, schaukeln. Ich durfte auf seinen Schoß und diese Nähe von ihm, das war einfach überwältigend. Einfach immer Papa dabei an meiner Seite. Er hat mich so ganz nebenbei in meine Berufung geführt, vor der ich immer Angst hatte. Ich habe immer gedacht, er schickt mich nach Timbuktu oder so und da wollte ich gar nicht hin. Und ich habe vorsichtshalber nie nach meiner Berufung gefragt, weil ich dachte, wer weiß, was da für eine Antwort kommt. Und dann hat er mir einfach das geschenkt, was ich am liebsten tue. Also das war für mich so ein Hammer. Und ich sag mal so ganz einfach zusammengefasst, ich darf seine Geschenke der Liebe austeilen. Und das ist schon mega, mega, mega super. Aber das Allerbeste ist, ich darf dabei an seine Hand gehen. Da gibt es so ein Bild, ich an Papas Hand und mit der anderen Hand teile ich dann die Geschenke aus. Aber dieses einfach an seiner Hand sein, wieder, das immer mit Papa dabei, das ist das, was mich glücklich macht. Ich bin auch in meine Identität reingekommen und ein Bild war, dass der Papa mir gesagt hat, ich bin ein Schmetterling und er hat mir da auf dieser Reise in meine Identität ganz viele Lasten abgenommen und hat mir so einen Käfig aufgemacht, wo ich rausfliegen konnte und das war auch für mich eine super, super Befreiung, dass ich endlich leben konnte, dass ich fliegen konnte. Ich konnte singen, ich konnte tanzen, ich konnte Farben sehen. Das ist alles das, was mein Herz sich so wünscht. Aber das Allerbeste daran ist wieder, dass der Papa mit mir fliegt. Also ich fliege als Schmetterling und der Papa fliegt um mich herum als großes Herz. Und da ist wieder dieses, ich bin bei dir und alles, was du tust und was du bist und was dich ausmacht, das bin ich mit dir. Da bin ich einfach dabei. Und das begleitet mich so seitdem.
Ja, mein Leben sah ein bisschen anders aus. Genau das krasse Gegenteil. Also das muss ich jetzt doch kurz sagen, als ich Conny kennengelernt habe und kam in das bei ihr das erste Mal zu Hause an. Mich hat sie erschlagen. So viel Liebe auf einmal, das konnte ich kaum verkraften. Naja, mein Leben war ein bisschen anders. Es war von der Geburt bis zum 28. Lebensjahr mit einem Todesfaden durchzogen, das darin geendet hat, dass ich in der 27 mein Leben ein Ende machen wollte. Ich wollte mir das Leben nehmen. Dann habe ich Jesus kennengelernt auf eine wunderbare Art und Weise und ich wurde von einer Sekunde auf die andere frei. Bei mir war es wirklich schwarz-weiß. Ich habe den Teufel kennengelernt, der wollte mich genauso haben wie Jesus, aber Jesus hat gesiegt. Amen. Und aber irgendwie dann Gemeinde, alles was man so, das ganze Repertoire, was man so mitmacht, aber irgendwie man hat noch was gefehlt. Aber ich wusste auch nicht so richtig was und so. Und dann war Manfred Lanz war in Koblenz in der Gemeinde und da sind wir dann auch hingefahren. Conny hat es erwähnt. Ging es ums Vaterherz Gottes. Und da hatte ich ein Bild und Gott spricht oft in Bildern zu mir. Und das war ein kleiner Videoclip. War ich ein bisschen mehr wie ein Bild. Und ich sah Gott den Vater am Strand stehen, auf der Meeresseite, mit weit ausgebreiteten Armen. Und ich stand auf der Dünenseite als erwachsener Mann. Und Gott rief, komm. Und dann rannte ich los. Und während dem Laufen wurde ich ein kleiner Junge. Und dann hat mich Gott, damals war es noch nicht so mit Papa, da hat mich Gott in die Arme genommen und er hat mich in die Luft geworfen und hat mich wieder aufgefangen, ist mit mir ins Meer, ich hatte auf seinem Rücken durfte ich schwimmen, dann wieder raus, Drachen steigen, im Gras getollt, keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Ich habe nur geweint, 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 geweint. Und dann an diesem Abend hat Gott mir meine Kindheit zurückgeschenkt. Das war der Hammer, das war echt der Hammer. Und ja, ich habe nicht so eine ganz tolle Beziehung zu meinem Vater. Das war nicht so ganz einfach. Und dann Gott als Vater kennenlernen, das war auch ein Prozess. Aber heute kann ich Papa sagen. Ich habe endlich, ich sage es einfach so, den Papa, den ich mir gewünscht habe. Und dann hatte ich jetzt Anfang des Jahres so eine Begegnung auch mit dem Papa. Das hat so ein bisschen meine Lebenssituation wieder gespiegelt. Und ich sah Gott als mein Papa im Regen stehen, auf meiner Lebensstraße. Und da stand er und es hat geschüttet und geschüttet und geschüttet. Und Papa stand da mitten im Regen mit ausgebreiteten Armen. Wow, habe ich gesagt. Boah, was ist das? Und dann sah ich ihn im Sommer, brütende Hitze, unendlich heiß. Er hat geschwitzt und geschwitzt und geschwitzt und er stand da auf meiner Lebensstraße mit weit ausgebreiteten Armen. Und dann war es Winter, war eisekalt und Papa stand auf meiner Lebensstraße mit ausgebreiteten Armen und hat gesagt, komm, komm, diese Lebensstraße, da bin ich immer, wo du hingehst. Ich stehe da und warte immer mit ausgebreiteten Armen auf dich. Es war so wie mit dem verlorenen Sohn. Der Papa wartet. Und dann habe ich irgendwann erkannt, das sind die ausgebreiteten Arme Jesu am Kreuz. Das sind die gleichen Arme. Und ich bin so glücklich, wirklich. Und ich hatte Papa so lieb. Das ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Es war wie eine zweite Bekehrung. Ich bin zu Hause angekommen. Ich bin sein Lieblingsjunge. Ich bin einfach nur glücklich.
Super. Vielen Dank. Für diejenigen, die heute Abend dazugekommen sind, damit keine Verwirrung entsteht. Jesus ist der Weg zum Vater. Und an Jesus geht nichts vorbei. Ich sage immer, Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Da gibt es gar keinen Unterschied. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Warum dann nochmal jetzt Vater? Warum eine Betonung auf den Vater? Weil Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Viele haben das so empfunden und persönlich erlebt, Jesus ist mein Retter. Und wenn du irgendwo in einem Autounfall warst oder so und dann kommt ein Sanitäter und rettet dich, das ist dein Lebensretter. Aber es sagt noch nichts über eine Beziehung aus. Das ist der Job von diesem Lebensretter. Und die Bibel sagt uns, viele werden sagen, Jesus ist der Herr, und werden es bezeugen müssen, eines Tages sogar alle Menschen und selbst die Dämonen wissen, dass Jesus der Herr ist und sie zittern. Das ist eine juristische Aussage vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Jesus ist der Herr. Das glauben wir, das ist das Bekenntnis des Christentums. Aber es sagt noch nichts aus über deine Beziehung. Das ist die Wahrheit, aber noch nicht die Beziehung. Aber Abba, Papa, Daddy, Vater, ja, Jesus kam und hat uns den Vater, aber den Abba-Vater, den lieben, den nahen Vater offenbar, das ist Beziehung. Abba, Papa ist ein Beziehungswort. Und Gott geht es um Beziehung. Ich bin durch einen Bibelvers zum Glauben gekommen und über den möchte ich heute Abend predigen. Da brauche ich nicht ganz meine Bibel. Ich habe eine Bibel, glaubt sie mir. Ich habe mehrere Bibeln zu Hause. Aber heute Abend geht es um ein Bibelwort. Johannes 14, Vers 6. Und ich habe eine super PowerPoint-Präsentation mitgebracht in analoger Form. 3D sogar. Das ist mein Team. Kommt ihr mal nach vorne? Und Ralf, würdest du uns auch mithelfen? Und dann brauche ich noch 2 hübsche Ladies. Würdet ihr beide kommen? Kommt ihr mal beide? Das ist nicht schlimm, ihr braucht nur stehen und schön sein. Das schafft ihr. Einfach hier eine und da eine bitte. Und Conny und Manni, ich brauche euch mal. Du bist dann mit dem Kreuz hier. Wir machen das jetzt anders. Und du mit dem Leuchter da. Okay, da ist ein Vor. Du gehst dahin. Genau, so, hier ihr kriegt einen Vorhang, das ist, da muss rot hin. Okay.
Seid ihr so lieb und haltet den einfach so, genau, du stehst dann bitte, nee, so in dieser Linie, super, okay, da kommt der zweite, Karin, kommst du hin? Oder hattest du jetzt jemanden noch, sorry, dann setzt du dich hin, dann kommt die Julia.
Können ein bisschen noch zurück, damit ich auch noch laufen kann? Dankeschön. Also das ist jetzt die PowerPoint-Präsentation von Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich sage euch, das ist so eine tiefe Offenbarung. Ich habe diese Predigt, ich glaube, hunderte Male gehalten in meinem Leben. Und ich werde nie müde. Und ich denke immer, wenn ich mal eines Tages entrückt werde während der Predigt, kann mein Team einfach weiter predigen, nahtlos, weil sie die Predigt bestimmt auch schon hunderte Mal gehört haben. Denkst du, Puppe, ich habe es echt probiert. Wir hatten Mitarbeitertreffen, Mitspielertreffen und dann habe ich gesagt, so jetzt haltet ihr mal die Predigt. Hat nicht funktioniert. Deshalb hört noch mal genau hin. Also, ich bin als Teenie durch diesen Bibelvers Johannes 14, Vers 6 zum Glauben gekommen. Hätte es nie vergessen. Also oben, ne? Glatzköpfe, ihr wisst schon. Gemeinde, ich saß da. Dankeschön. Und habe ein normaler Gottesdienst. So wie ihr vielleicht heute Abend hier einfach reingestolpert kamt und gar nicht wusstet, was Sache ist. Ich wusste auch nicht, ich bin da einfach reingestolpert im Gottesdienst. Da war ein Team da aus einer anderen Gemeinde. Junge Leute, ich war damals auch jung. Und die predigten, und ich kann noch nicht mal sagen, ob sie diesen Bibelvers gepredigt haben. Weiß ich gar nicht mehr. Sie predigten so lebendig und bildlich und ich merkte, ich konnte sehen in ihrem Leben, die glauben das, was sie sagen. Das hat mich beeindruckt. Also ich habe diesmal nicht geschlafen, sonst hatte ich immer meine eine Stunde Kirchenschlaf. Das hat diesmal nicht geklappt. Und als ich dann rausging nach Hause, bin ich in mein Zimmer gegangen, habe mich von meinem Bett gekniet. Das habe ich normalerweise nicht getan, weil ich das Bedürfnis hatte und habe gebetet, Jesus, wenn du wirklich da bist, dann komm bitte in mein Leben. Zeig dich mir, dass ich dich kennenlerne. Und was denkt ihr, was passiert ist? Zisch, bumm, krach, ein Engel stand da. Nein! Aber das, was vielleicht genauso in deinem Leben passiert ist, als du so oder ähnlich gebetet hast. Ich wusste auf einmal ganz tief in mir, da ist jemand, der hört mich. Kennst du das? Der sieht mich. Und drei Dinge liefen in einer Millisekunde ab in mir. Ich wusste, ich bin Sünder und ich meine, hallo, ich komme aus einem frommen Elternhaus, ja. Also ich habe nicht gestohlen, nicht Ehe gebrochen, aber ich wusste, so wie ich bin, ignorant und meine eigenen Wege gegangen, passe ich nicht zu Gott. Da steht was zwischen mir und Gott. Und ich wusste im selben Augenblick, aber dafür ist Jesus Christus gestorben. Und im selben Augenblick, er liebt mich und er nimmt mich an. Das hat mein Leben revolutioniert. Danach war ich Christ geworden. Ich lebte mit ihm. Und ich erzählte schon heute, dann habe ich eine steile Karriere gemacht. Ich bin sogar Pastor geworden. Ich merke, hier beeindruckt das niemanden. Ich weiß auch nicht. Okay. Und habe viele Jahre im Reich Gottes gelebt. Und dann, mitten in meinem Leben, Midlife-Krise, da saß ich dann auf einmal fest und mein Leben war irgendwie zu Ende, meine Träume waren zerbrochen, unsere Ehe war kurz davor kaputt zu gehen, alles war am Ende. Und da begegnet mir Gott neu und sagt, Matthias, du hast diesen Bibelvers nur zur Hälfte verstanden bisher. Du hast gehört, ich bin der wahre Weg zum wahren Leben, Jesus. Das hast du geglaubt, gepredigt, hast andere Menschen auf diesen Weg geführt, aber dieser Bibelvers geht weiter. Die erste Hälfte deines Lebens hast du für die erste Hälfte dieses Bibelverses gelebt und den Rest deines Lebens darfst du für die zweite Hälfte leben. Nämlich Menschen den Weg zum Vater zeigen, so wie Jesus es tut. Und das möchte ich auch heute Abend, auch wenn du jetzt einfach hier dazugekommen bist und die schon den ganzen Tag dabei sind, ich predige gleich, also ganz ruhig, ne? Wenn man das hört, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele von uns, wir sind ja alle abendländisch, irgendwie griechisch, hellenistisch, intellektuell geprägt, humanistisch, so wie unser Weltbild hier im Abendland ist. Dann hören wir, Jesus stellt sich hin und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir hören das philosophisch, weil so redet kein normaler Mensch. Ich bin ein Auto, ein Haus. Was will der sagen? Jesus redet in Bildern, oder? Er redet in Bildern. Was will er uns sagen? Was will der Meister sagen? Weißt du, dass jedes Kind damals in Jerusalem wusste, worüber Jesus redet? Nur wir wissen es heute nicht, weil wir leben am anderen Kontext. Damals gab es in Jerusalem zur Zeit Jesu den Tempel. Und die drei Türen des Tempels nannte man Weg, Wahrheit, Leben. Boah. Also, was sagt der Meister jetzt? Hat er nicht gestern gesagt, er wird den Tempel abreißen, drei Tagen wieder aufbauen? Wovon redet der Meister? Jesus hat immer in Bildern gesprochen. Sagte heute Morgen schon, Hebräisch ist eine einzige Bilderbuchsprache, weil Kinder Bilderbücher lesen. Die verstehen Bilder. Jesus redet in Bildern. Er redet nicht philosophisch, ich bin der Weg, sondern er redet konkret in Bildern über eine Wahrheit. Als Israel in der Wüste war, zur Zeit Mose, können wir nachlesen im Alten Testament, da hat Gott gesagt, ich werde zu euch kommen, meinem Volk Israel, und ich werde bei euch wohnen, weil das ist mein Herz. Ich möchte mitten unter euch sein. Und dann hat der Mose eine Vision gegeben von der Stiftshütte, dem Heiligtum damals, dem Zelt der Begegnung. Und das bestand aus drei Teilen. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Damals waren es Vorhänge, die gewoben wurden und dann wurde hier ein Zelt übergespannt und hier war alles Open Air und hier war das Zelt. Und hier drüber bei dem Allerheiligsten, Holy of Holiness, da war 40 Jahre lang, Tag für Tag und Nacht für Nacht, die sichtbare, manifeste Gegenwart Gottes. Die Heiden haben es alle gesehen, Israel hat es gesehen, jeden Tag. Tagsüber war es eine Wolkensäule und in der Nacht eine Feuersäule. Jeder wusste, Gott lagerte sich. Das hat Mose sich nicht ausgedacht. Du kannst nachlesen, also früher fand ich das sehr langweilig, heute finde ich das höchst interessant. Gott hat alles penibel genau Mose seinem Diener gezeigt, wie das aussehen sollte. Ich raff das mal ein bisschen für die, die Bibelstudium lieben. Lest mal selber nach, was ist aus der Stiftshütte geworden? 40 Jahre, dann waren sie im verheißenen Land. Dann stellten sie die Bundeslade, das war die Kiste mit den 10 Geboten, wo der Thron Gottes, der sichtbare Thron des unsichtbaren Gottes sein sollte, das Epizentrum der Gegenwart Gottes, stellten sie bei jemandem ab und vergaßen es. Und es dauerte Generationen, bis König David, erinnert er, klick, 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 da war doch was, die Bundeslade nach Jerusalem holte. Und er hatte da so ein bisschen Schwierigkeiten, also zweiter Anlauf klappte dann. Dann brachte er die Bundeslade auf den Berg, wir erzählten heute, derselbe Ort, wo Isaak geopfert wurde. Dort baute er ein Zelt auf, die Hütte Davids und 24/7 Worship, 24 Stunden lang Lobpreis. Da gab es keinen Vorhof und so weiter. Das war einfach, da war das Zelt der Begegnung. Und dann hatte David, der war so ein Mann nach dem Herzen Gottes, er hatte einen Sehens und sagt, Gott, ich wohne in einem schönen Palast, du hast kein Haus, ich mache dir ein Haus. Interessanterweise, nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass Gott einen Tempel wollte. Das war gut gedacht, aber wie gesagt, manchmal ist das Gute der Feind vom Besten. Gott sagte, nee, David, an deinen Händen klebt Blut, aber Salomo, der Sohn, der durfte es bauen. Und er hat es nach demselben, exakt nach demselben Muster gebaut wie die Stiftshütte, aber wie wir Menschen sind, immer XXL, bisschen größer. Und dann war wieder ein Vorhof, wieder ein Heiligtum und wieder das Allerheiligste. Aber diesmal waren das nicht mehr Vorhänge, sondern große Portale, Türen. Um die Geschichte zu raffen, Israel hat dann viel Dummheiten gemacht, der Tempel wurde zerstört, ein zweiter Tempel wurde gebaut, das war aber so ein bisschen wie die Gurkenkammer, also der war nicht besonders beeindruckend. Und dann kam der Herodes, der hatte so einen Bauwahn, wie manche Männer ja haben können, ja. Der hat alles umgebaut und hat dann auch den Tempel riesig, riesig aufgebaut. Das war dann der Tempel zur Zeit Jesu, in dem Jesus beschnitten wurde, dargebracht wurde, seine Bar Mitzwa hatte, als er ein Teenie war. Und jetzt stand er mit seinen 30, 31 Jahren im Tempel, predigte hier, hat die Tische umgeschmissen. Von dem Ort reden wir. Und jetzt, 3 Jahre später, ist am Ende seines Dienstes, da sagt er, Johannes 14, sein Abschlussreden, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Mittlerweile, ich sagte schon, dieser erste Vorhang, wie hieß der nochmal? Der Weg in den Vorhof. Der zweite Vorhang, die Wahrheit. Das waren schon mittlerweile Türen geworden, das können wir nachlesen. Aber wir lesen in den Evangelien, der dritte Vorhang war immer noch ein Vorhang. Das Leben. Denn in dem Augenblick, als das Leben Jesu zerriss dieser Vorhang, ist das Zufall? Und wenn du da reinguckst, du kannst fasziniert sein. Gott, der Vater, hat alles genau inszeniert, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. So, ich will euch jetzt mal erlösen. Gleich. Wenn du dich auf den Weg machst, Gott zu begegnen. Dankeschön, kann ich aufs Handy? Und dann dürft ihr euch hinsetzen. Dann kommst du in den Vorhof. Meine ich, jetzt brauche ich auch mal eine ganze Mannhaftigkeit, genau. Und hier im Vorhof, das war schon der Stiftshütte so, und das war nachher im Tempel auch, da war ein Augenmerk, und zwar der Brandopferaltar. Hier auf dem Brandopferaltar haben die Priester, die Leviten, Opfer gebracht, Tieropfer. Der Tempel war der Schlachthof Jerusalems. Nachher, als Jerusalem eine Großstadt im Altertum war, wurden hier täglich Tausende von Tieren geschlachtet. Schafe, Turteltauben, Ziegen, Kühe. Und es gab sogar eine Art Checkliste, wie teuer Sünde war. Du hast gelogen, ach, ist nicht gut, eine Turteltaube. Du hast betrogen, ach, gar nicht gut, halbe Schaf. Und ist jemand, der die Ehe gebrochen hat, das ist schon eine halbe Kuh. Du konntest genau wissen, was du bezahlen musstest für deine Sünde. Und so sind die Menschen hingegangen und haben hier am Brandopfertal den Preis bezahlt, weil im Blut das Leben ist, und wenn das Blut der Tiere floss, dann war Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Das wäre der Preis gewesen für meine Sünde. Ich muss nicht sterben, jetzt stirbt ein Tier. Die Priester sollten beim Schlachten weiße Leinkleider anziehen, weil das so praktisch ist, ihr deutschen Hausfrauen, ja? Weil es sollte eigentlich absurd, die Absurdität dieses Unterfangs darstellen. Gott sagt, merkt ihr denn was? Wenn ihr wüsstet, was ihr bezahlen müsst für eure Sünde, ihr könntet nie damit fertig werden. Nie. Denn ihr geht hierhin, bezahlt euren Preis, geht raus und sündigt wieder. Kommt zurück, rein, raus, rein, raus, rein. Das ist das Vorhofchristentum. Das ist die Vorhofreligiosität, in der Israel damals gefangen war. Zur Zeit Jesu und wo Jesus kam. Merkt ihr was? Ihr denkt, ihr macht Gottesdienst? Ihr habt gar nicht verstanden, worum es ging. Hier war also dieser große Altar und dann gab es noch ein großes Wasserbecken, ein kupfernes Becken mit Wasser. Da sollten sich die Priester reinigen und säubern, erfrischen. Aber nochmal, Gott redet in Bildern, weil wir Bilder verstehen können. Wasser steht für Taufe. Das im alten Bund war es hier Wasser, aber für uns, Jesus hat uns ja ein 3D-Modell gegeben, wie wir zu Gottes Herz kommen können. Und es geht nicht um altertümliche, antike Religion oder so. Es geht um ein Bild, und ich hoffe, du kannst es heute verinnerlichen in dir. Wenn du dich auf den Weg machst, interessanterweise, die Christen, die nannten sich ja nicht Christen. Die nannten sich der neue Weg. Kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte. Weil sie in der Nachfolge Jesu waren, Schritt um Schritt hinter Jesus her. Also wenn du dich auf den Weg machst, Gott zu begegnen, ein Christ werden willst, dann kommst du nicht an Money vorbei. Halt mal richtig hoch, denn das ist das Kreuz. Für uns neutestamentlich ist das unser Brandopfer-Altar. Jesus war ein für alle Mal das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt, also auch dein und meine, getragen hat. Am Kreuz ist für uns alles bezahlt worden. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, deshalb ist ein für alle Mal Jesus da gewesen und hat den Preis bezahlt. Er ist als Hohepriester selber gekommen und als Opferlamm. Deshalb, hier ist der Ort, wo wir versöhnt werden. Interessanterweise, auch unter uns, wir kommen vielleicht aus verschiedenen Kirchen, da sind die Christen sich ausnahmsweise mal einig. Ich freue mich, dass auch immer mehr Katholiken diese Überzeugung sind, dass Jesus der einzig wahre Weg ist, zu Gott zu kommen. Ich finde das toll, dass wir vereint werden. Das war nicht immer so gewesen. Es gab viele, nicht nur in der katholischen Kirche, auch in anderen Kirchen. Ja, es gab ja auch freikirchliche Gruppierungen, die sektiererisch irgendwie draufgekommen sind. Also sektierisch, das heißt, vom Weg abgewichen sind, Nebenwege versucht haben zu finden. Aber Jesus ist der einzige Weg. Und deshalb das Erste, was man, wenn man Gott kennenlernen will, entdeckt man Jesus. Seid nicht so begeistert, nicht auszuhalten. Und dann war das Wasser hier, das war das Zeichen für die Taufe. Nun, egal welche Konfession, wie viel Liter Wasser, wann, früher und nachher, da hat 2000 Jahre Kirchengeschichte uns unterschiedliche Dinge gelehrt. Aber auch da sind wir alle einig, dass man erst ein Christ ist, wenn man getauft ist. In den Augen der Welt. Und interessanterweise, wenn du auf Missionsfeldern bist, das haben mir meine Freunde erzählt, die Missionare sind unter Moslems, Hindus, Buddhisten, solange du in eine christliche Versammlung gehst, dann bist du nur ein Mitläufer, Sympathisant. Aber ab dem Tag, wo du dich taufen lässt, egal jetzt in welcher Fassung, da giltst du für die anderen Religionen als Christ. Okay, jetzt kannst du sagen, ich habe mich taufen lassen, ich bin getaufter Christ, ich habe Jesus kennengelernt, ich bin am Ziel. Da ist noch was, da ist der nächste Vorhang. Wie gesagt, im Tempel war das eine Tür, jetzt war es der zweite Vorhang. Und der hieß Wahrheit. Dankeschön, ihr könnt. Wenn du kannst auch gern das Kreuz hinlegen und dich. Wenn du dich dem Herzen Gottes näherst, dann willst du tiefer in die Wahrheit hinein. Das war ein abgeschlossener Raum im Heiligtum, im Tempel, sowohl im Zelt. Das war goldene Wände, total vergoldet. Holzwände, Akazienholz, das ist so IKEA-Holz, sag ich immer. Gut, aber hält nicht immer. Also es ist ein Sinnbild für Vergänglichkeit, aber mit Gold überzogen. Das ist ein prophetisches Bild. Gold ist das Gold der Erlösung, aber auch der Herrlichkeit und der Ewigkeit. Wenn du hier in diesen Raum reinkamst, wow, das war ein herrlicher Raum. Goldene Wände überall. Und dann war hier in diesem Raum der siebenarmige Leuchter. Der war groß, so wie ein bisschen wie der da hinten. Ein großer Leuchter. Ich habe jetzt unsere Reisevariation nur mitgenommen. Und dieser Menora, dieser siebenarmige Leuchter, der erleuchtete diesen Raum. Das waren keine Kerzen, sondern da waren ja Öllampen drauf. Öl war das Symbol für den Heiligen Geist und sieben die prophetische Zahl der Fülle. Oh, Gott liebt das. Auch diese Zahlenspielerei mit Kadosch, 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 dreimal heilig. Dann die vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist die Zahl der Menschen. Und wo drei, also die Zahl Gottes und die Zahl vier, sieben zusammenkommt, ist die Fülle. Das ist, das war ein Bild für die Fülle des Heiligen Geistes. Dann war hier in diesem Raum noch ein kleiner Altar. Nicht draußen war Barbecue, da war Fleisch, aber hier wurden Gewürze verbrannt. Und wenn du nachliest, und ich, also gerade die prophetisch interessierten Leute, guck mal, was da für Gewürze waren. Das waren fast durch die Bank Gewürze, die es nicht in Israel gab, sondern die nur eingeführt wurden durch Karawanen aus den entferntesten Ländern, China, Indien, tralala. Und es ist ein Hinweis für den Wohlgeruch, dass der Aufsteig, Incense, dieser Wohlgeruch für den hohen Lobpreis und für die hohe Fürbitte. Es war ein Bild dafür. Und dann sage ich, wir brauchen diese Lieder, ich sage immer von Hillsong und Trillsong und von Bethel, Treffel und alles mögliche. Wir brauchen von wir brauchen die Lieder aus Englisch und Russisch und Spanisch und was ich was, weil eine Nation, auch die Hesse, schaffen das nicht alleine, Gott anzubeten. Wir auch keine Konfession allein. Wir brauchen die vielgestaltformige Anbetung und Lobpreis. Oh, es ist so toll, wenn die Chinesen beten, dann wackelt die Bude, ich sag euch. Und die Afrikaner, ich muss nicht so beten. Ich bin Deutscher. Ich darf anders beten. Und es würde was am Thron Gottes fehlen, wenn ich nicht mein Gewürz da reinbringen würde und du deins. Und dann war da noch ein dritter Tisch mit Brot und Wein. Ach, da war doch was. Brot und Wein? Der Schautisch, Schaubrote, das war Abendmahl für uns. Interessanterweise, weißt du, wo es zum ersten Mal auftaucht in der Bibel? Als Abraham nach Jerusalem, nach Salem kam, da kam ihm ein Mann entgegen, Melchisedek. Bitte nenn dein Kind nicht so. Dieser König Priester, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Geschlecht. Das ist eine geheimnisvolle Person. Und als dieser Melchisedek dem Abraham, dem Vater des Glaubens, entgegenkam, da hat er Brot und Wein gebracht. Das ist Gastfreundschaft. Wir sind vielen anderen Kulturen, ich sage euch, Gastfreundschaft, so wie hier in Babenhausen wird großgeschrieben, ja. Da kommt man dem anderen entgegen mit dem, was man hat, dem Wertvollen. Und Abraham gab dafür ihm den Zehnten. Deshalb haben wir den Schlamassel mit den Zehnten gegeben. Da fing es zum ersten Mal an. Auch weil es auch eine Anerkennung ist. Ich sage immer, Zehnten geben ist Alttestament. Neutestament ist 100%. Also deshalb fang schon mal lieber mit 10% an, ja. Und es war ein Ausdruck von Vertrauen. Hier hattest du also Gemeinschaft, Tisch, Brot und Wein, hier den Wohlgeruch und hier die Menora. Ich bin so glücklich, Menora, viele denken, das ist Israel. Und es ist ja auch so, dass Israel sich die Menora erwählt hat. Vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, steht eine riesengroße Menora. Das ist aber das Zeichen des Heiligen Geistes, nicht von Israel. Es ist schön, dass Israel sich das genommen hat. Das ist der Heilige Geist. Und interessanterweise, ich habe hier eine Frau hingestellt, ist im Hebräischen Ruach Feminin, die Heilige Geist. Hier hast du Jesus, hier ist der Heilige Geist. Wenn du tiefer in die Wahrheit eindringst, was ist die Wahrheit, fragt Jesus, fragt Pilatus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, Heilige sind der Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit, wir brauchen Wort und Geist, wir brauchen diese Fülle. Wenn du tiefer hinein, und hier in diesen Raum sind die Menschen gegangen, die tiefer gegangen sind. Hier bist du als Vorhofschrist. Hier kannst du rein und raus, hier ist Remi Demi, hier ist Open Air. Ja. Aber wenn du hier reingehst, hier dürfen nur die Leviten rein, hier dürfen nur die Priester rein, hier dürfen nur Menschen rein, die ganze Hingabe leben. Die sagen, ich gehöre nicht mehr mir. Ich bin nicht mehr mein Eigen. Und die werden Gemeinschaft, tiefere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Jetzt kann man sagen, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe den Heiligen Geist kennengelernt, das ist meine Biografie. So habe ich gelebt. Ich war als Teenie, bin ich zum Glauben gekommen an Jesus, habe gedacht, bin am Ziel. Dann bin ich Mitarbeiter geworden, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag beim Haus des Herrn. Und habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet, war ein guter Mitarbeiter, Pastor hat sich gefreut und es war auch gut. Ich habe verstanden, Jesus hat alles für mich auf Golgatha getan, ne, Bonke, ne? Mission ist Dank für Golgatha. Ich habe gesagt, ja klar, bin ich dabei. Lobpreis ist Dank für Golgatha. Ja, ich bin dabei. Kinderdienst, ich habe Kinderdienst, alles. Und dann habe ich bald gemeint, aber ohne Heiligen Geist geht das nicht. Dann werd ich müde. Also habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Ich bin tiefer hinein. Heiliger Geist, oh Himmels. Bin tiefer in, ins Heiligtum reingekommen, dachte, ich bin sogar Priester geworden. Ich war fast hoher Priester. Ich habe Karriere gemacht im Volk Gottes. Ach, menschlich. Aber da war immer noch der Vorhang. Immer noch der Vorhang. Ich kann das für mich biografisch sagen, das ist meine Geschichte genauso. Weil in dem Augenblick, wo mein Leben zerriss, wo ich am Ende war, wo ich wirklich dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wo mein Leben zerriss, da zerriss dieser Vorhang. In Israels Vorstellung war hier im Allerheiligsten der Thron Gottes. Ich sagte euch schon, das war die Bundeslade, hebräisch die Arche, aber Arche heißt eigentlich eine Box. Ne, so wie die Arche die Rettungsbox war, wo Noah die Tiere alle sammelte, die war ein bisschen XXXXL, gab es die kleine Box, da waren die 10 Gebote drin, die Steintafeln, die mit dem Finger Gottes geschrieben wurden. Das ist das Zeichen für die 10 Worte. Die Gebote, Gott führt und leitet uns. Dann war der blühende Mandelzweig, das ist im Hebräischen ein Wortspiel für das erwachende Wort, das ist das prophetische Wort. Und dann war da Mana, 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 na, na, na. Ein Gefäß mit Manna, mit Himmelsbrot, Zeichen für Versorgung. Das war da drin. Und da drüber standen dann die Cherubim-Engel und guckten dann nach unten. Da war nichts zu sehen und da sollte Gott sitzen. Und einmal im Jahr ging der Hohepriester hier hinein zu dem Mercy Seat, zu dem Gnadenthron, so nannte man das, um Gott zu besänftigen. Weil man wusste ja, dass hier draußen die Sünde, die konnte nicht genügend abgewaschen werden, weil, stell mal vor, du hast hier gerade für eine Sünde bezahlt, du gehst raus, sündigst wieder, kannst ja wieder zurückkommen. Und irgendwie war das Israel bewusst, das, was wir hier tun, das reicht nicht. Deshalb einmal im Jahr, und das ist bis heute noch für Israel, für das Volk der Juden, der höchste Tag, obwohl sie nicht mehr den Tempel haben, der Yom Kippur-Tag, der höchste Tag, der Versöhnungstag, im Gedenken daran, dass das der Tag war, an dem der Hohepriester durch das Heiligtum bis ins Allerheiligste ging. Er war der Einzige, der hinter diesen Vorhang gehen durfte. Und es war eine Mordsprozedur der Reinigung, Heiligung, Salbung, um da reinzugehen. Weil in der Vorstellung Israels wohnte hier der El Shaddai, der Ehrfurchtgebietende, der Schreckliche, der erschreckende Gott, der Richtergott, der Gott, dessen Name man nicht wagte auszusprechen. Yahweh, nein, 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 Adonai, Herr. Sie liebten ihn, ohne Zweifel, aber sie liebten ihn anders. So wie viele Christen auch Gott, den Herrgott, kennen und lieben und schätzen und respektieren. Und das ist nicht schlimm. Aber weißt du, es reicht nicht, wenn du aus lauter Angst nicht in die Hölle zu kommen glaubst. Das ist nicht der Glaube, den Gott sich wünscht. Es ist nicht verkehrt. Er kann, ne, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja. Wenn du Furcht im Sinne von Angst vor Gott verstehst, ja, aber das ist doch nur der Anfang. Der Respekt, die Ehrfurcht. Gott sehnt sich nach Liebe. Nicht nach Menschen, die aus lauter Angst nur bei ihm sind. Du kannst nicht aus Angst bei Menschen bleiben und auch nicht bei Gott. Darum ist ja Jesus Christus gekommen und hat gesagt, ihr habt ein falsches Konzept. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich führe euch hier ins Allerheiligste. Ich bin der hohe Priester, sagt Jesus. Deshalb brauchen wir keinen hohen Priester mehr, weil ich bin das Passahlamm. Hast du gewusst, dass in demselben Augenblick, wo hier im Vorhof die Passahlämmer geschlachtet wurden, damit man das perfekte Blut des perfekten Passahlammes dem perfekten Gott bringen konnte. Das war der Augenblick, an dem unser Meister Jesus Christus, unser Passahlamm am Kreuz von Golgatha hing. Du kannst das in der Bibel nachlesen. Es war dieselbe Stunde zwischen 12 und 3 Uhr mittags. Das war die Zeit, in der Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, unser Erlöser am Kreuz hing. Weil er ist das Passahlamm. Und hast du gewusst, dass er auf denselben Feldern geboren wurde, in Bethlehem, wie alle Passahlämmer? Wer schon mal in Israel war, weiß, Jerusalem liegt 700 Meter über Null. Das ist über der Baumgrenze. Es gibt da ein paar Palmen, aber da ist wenig Vegetation. Und erst ab Bethlehem, das ist so 6 Kilometer weiter, fängt die Vegetationsgrenze an, wo es Felder gab. Dann war Bethlehem das Brothaus, dort gab es die ersten Ehrenfelder und da waren die Wiesen. Und um diesen ganzen Schlachtbetrieb hier im Aufrechtzuerhalten, musste Bethlehem die Tiere produzieren. Und wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass die Hirten auf den Feldern Bethlehems Beamte sozusagen des Tempels waren. Die waren dafür zuständig. Nach 3. Mose, da steht genau penibel aufgeschrieben, wie man ein Passahlamm zu finden hat. Du musst hingehen, Mutterschaf inspizieren, Babyschaf inspizieren und wenn die fehlerlos sind, dann kann es in die Auswahl der Passahlämmer kommen. Dieselben Hirten, die das Jahr für Jahr machten, auf den Feldern von Bethlehem das Passahlamm zu finden, das sind diese süßen kleinen Hirten in der Heiligen Nacht, von denen unsere Weihnachtsspiele erzählen. Merkst du was? Es ist nicht Zufall bei unserem Gott. Er wusste, dass Jesus unser Passahlamm sein würde. Und er wusste, dass 33 Jahre später, wenn hier die Passahlämmer geschlachtet werden, das wahre Passahlamm, und der hohe Priester in einer Person hier hineingehen wird. Und hier auf den Gnadenthron, keine Sorge, ich komme jetzt nicht. Manchmal setze ich mich auf ihn, aber er hat gesagt, heute lieber nicht. Hier auf den Gnadenthron, da sitzt ein Abba-Vater. Hier sitzt nicht der schreckliche, gruselige, grausliche Richter Gott. Deshalb ist Jesus Christus gekommen, hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Abba-Vater, als nur durch mich. Hier ist ein Gott mit einem Herzen voller Liebe und nicht ein Gott voller Hiebe. Hier ist ein Gott, der dich umarmt und nicht einer, der dich erdrückt. Freunde, das war so revolutionär, Dankeschön. Es war so revolutionär für die Menschen damals, dass die Leute gesagt haben, Jesus, zu lange in der Sonne gewesen. Wusstest du, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde, weil er sagte, er ist der Messias? Damals gab es mehrere zu seiner Zeit, die das behauptet haben. Und heute noch, du kannst jedes Jahr nach Jerusalem gehen, ungefähr 200 Menschen haben eine Jesus-Psychose in Jerusalem pro Jahr, die glauben, dass sie der Messias sind. Wirklich, kannst du nachlesen. Weil es ein besonderer Ort ist, sage ich euch. Aber das regt da keinen auf und das hat auch damals keinen aufgeregt. Aber was die Menschen aufgeregt hat, und vor allem was die Dämonen, die religiösen Geister aufgeregt, was Satan aufgeregt hat, war, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Klammer auf. Und der Gott, an den ihr glaubt, das ist ein Vater und nicht nur ein Vater, ist Abba, der Vater, der euch liebt. Der Vater aus Lukas 15, den wir uns heute angeguckt haben. Und so wie Manfred das vorhin in seinem Zeugnis sagte, die weit offenen Arme Jesu am Kreuz, das sind die offenen Arme des Vaters. Hey, das konnten die Dämonen nicht ertragen. Das können bis heute die religiösen Geister nicht ertragen, weil der Teufel immer noch versucht, das zu zerstören. Denk an Matthäus 4, Parallelgeschichten, an die Versuchungsgeschichten Jesu, wo der Teufel gekommen ist. Ist dir schon mal aufgefallen, wie kam er im Anhang? Wenn du Gottes Sohn bist, dreimal, weil das wollte er zerstören. Und glaub mir, dasselbe will er bei mir und bei dir tun. Wenn du ein Kind Gottes bist und du rauchst immer noch, hä? Und du hast immer noch diese Schwierigkeit, hä? Willst du ein Kind Gottes sein? Ja, ich gehöre zum Club der Knickeier und die mit den Fettflecken und die es ewig und drei Tage immer wieder neu anfangen dürfen, weil sie es nicht gebacken bekommen. Aber es geht ein Stück weiter. Und ich bin erlöst, weil der Preis bezahlt ist. Und das ist mein Zuhause und ich sitze beim Papa auf dem Schoß. Das ist mein Zuhause. So wie Jesus sagt, Johannes 1, Vers 12, niemand kennt Gott den Vater, als nur der Sohn, der auf des Vaters Schoß sitzt und von dort aus hat er uns das Herz des Vaters kundgetan. Freunde, das war so revolutionär damals, als Jesus in seinen Abschiedsreden, Johannes 14, dastand. Das sagte, ich glaube, die Jünger haben das damals nicht erfasst. Ich habe es jahrelang nicht erfasst, habe ich es heute schon begriffen, aber ich sehe diesen Film vor mir und ich sage, warte, das war alles, was hast du für mich getan? Du hast deinen Tod auf dich genommen, Jesus, du hast, Heiliger Geist, du bist gekommen, hast mich in die Verborgenheit gezogen und dann bringst du mich nach Hause und ich darf mich beim Vater auf den Schoß sitzen. Oh, auf den Gnadenthron, hier erwartet nicht Gericht auf mich, obwohl ich es so oft verzeppelt und nicht gebacken bekommen habe. Und hier wartet ein Herz auf mich, das mich umarmen will und festhalten will. Das ist das Evangelium, Geschwister. Das ist das Evangelium. In ganz Babenhausen und wo ihr auch herkommt, die Burg Münster, Wiesbaden, wo auch immer, wo die Menschen leben, Hannover, wo ich zu Hause bin, da leben in unserem Land über 80 Millionen Menschen, egal welche Muttersprache sie haben, welche Herkunft, die warten darauf, hierher zu kommen, weil das der Ort ist. Ja. Gerettet wofür? Wohin? Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, wohin geht die Tür? Ins Vaterhaus. Ich bin der Weg, wo endet der? Ein Leben, eine Beziehung, die Gemeinschaft ab mit Abba Vater. Dafür bist du geschaffen worden, lebenslang mit Abba Vater zusammen zu sein. Deshalb nennt der Prophet ihn auch der Ewigvater, weil er immer unser Vater schon war. Von Ewigkeiten hat er uns geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Das heißt, ich werde dich immer lieben. Oh, es ist so schön, bei begeisterten Christen zu sein. Es macht sonst Spaß zu predigen. Ich würde gerne mit euch jetzt noch zum Abschluss eine prophetische Zeichenhandlung machen, weil ich liebe das, wenn das Wort Fleisch wird, wenn es real wird. Ihr habt alle ein Popokatepedel, ja, und sitzt jetzt drauf. Jetzt, wo ich sage, ne, spürt ihr, ihr sitzt auf dem Stuhl. Ich erkläre jetzt einfach heute Abend hier den ganzen Raum zum Gnadenthron Gottes. Aber ich möchte das nochmal bewusst dich jetzt einladen, dass wir gleich aufstehen. Gleich, noch nicht jetzt. Und dann, Karin, kommst du kurz zu mir? Dann würden gerne Karin und ich dich einladen, dass du dich mal ganz bewusst, soweit das möglich ist jetzt körperlich, dich nochmal ganz bewusst hinsetzt auf deinen Stuhl, so wie auf den Schoß von Abba Vater. Oder für wen das Bild mit dem Schoß immer schwierig ist, dann zu den Füßen Jesu. Nah ans Herz des Vaters. Finde deine Worte, deine Bilder dafür. Und dann würden wir dich gerne segnen, dass du dort lebst und bleibst und dass du dort die Quelle deines Lebens findest. Auch gerade die heute den ganzen Tag mit uns schon marschiert sind. Ihr seid meine Helden, ihr habt ja echt lange zugehört. Also zwischendurch immer eingeschlafen, habe ich gesehen, habe ich alles gesehen, aber ist in Ordnung. Den Sagen gibt es der Herr im Schlaf, ist in Ordnung. Aber dass du dies mitnimmst, weil das ist das Ziel Gottes, dass wir bleiben am Herzen, ganz nah bei ihm. Okay, mögt ihr jetzt mal aufstehen? Und kannst du es jetzt nochmal in deinem Innersten so dir bewusst machen? Jetzt setzt du dich gleich hin, auf den Schoß, in die Arme, ganz nah ans Herz deines wunderbaren Vaters. Magst du es jetzt tun? Dich ganz bewusst dorthin setzen, im Allerheiligsten. Danke, Jesus, dass der Weg frei ist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns noch mehr in die Verborgenheit, in die Nähe Gottes gezogen hast. Und danke, Jesus und Heiliger Geist, dass ihr uns zum Vater führt, ganz nah ans Vaterherz Gottes. Danke, dass der Vorhang zerrissen ist, Halleluja, dass du gerufen hast, Meister Jesus, es ist vollbracht, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und wirklich dein Leben zerriss, der zerriss dieser Vorhang von oben bis unten und der Weg, der Blick war frei und danke, dass hinter diesem Vorhang kein Grusel Gott war, sondern du, dein Antlitz, lieber aber Vater, sichtbar wurde. Papa, und ich bete heute Abend, dass du all diese religiösen Vorhänge zerreißt, die immer noch wieder uns gefangen nehmen wollen, wo wir falsche Bilder haben von dir, wo vielleicht auch Schmerzen, traumatische Erfahrungen aus unserer Kindheit uns im Wege stehen, weil Väter und Mütter uns falsch geprägt haben, das Bild von dir, dem liebenden Vater, verstellen. Vater, zerreiß das, wirklich wie diesen Vorhang zerreißt das, Jesus, dass wir den Blick frei bekommen auf dich, auf dein Vaterherz, du wunderbarer Abba-Vater. Vater, ich bete heute Abend, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, die, die heute Abend dazugekommen sind, die den ganzen Tag schon dabei waren, dass du uns alle tief hinein liebst in diese Arme des Vaters, dass wir dort bleiben, auch in der kommenden Woche, im Alltag, dass wir dort bleiben, dass wir dort leben, dass das unser Lebensraum ist, dieses Wohnzimmer der Liebe des Vaters, dass wir dort zu Hause sind, im Vaterhaus der Liebe Gottes. Damit segne ich dich.